Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist mir wirklich eine Ehre. Willi hat uns ja schon vorgestellt, für diejenigen, die uns nicht kennen. Also, mein Name ist Martin und Irina, meine Frau, und Jeffrey habe ich mitgebracht. Jeremy ist zum Bundesfreiwilligendienst in Wuppertal und Naimi wollte heute nicht die Sonntagsschule in unserer Gemeinde verpassen. Eins der bekanntesten Bilder von Leonardo da Vinci ist wohl das Abendmahl. Wir kennen das, dieser lange Tisch mit Jesus in der Mitte und den 12 Jüngern um ihn herum. Und es gibt Legenden darum, wie das entstanden ist, und vor allem gibt es eine Legende über die Judas-Figur. Leonardo da Vinci hat sehr bewusst Modelle gesucht für die Jünger, die er gemalt hat, und auch für Jesus. Und nun hatte er Jesus und 11 der Jünger fertiggestellt, aber für den Judas, da fehlte ihm noch das Modell. Weil er gesagt hat: Mensch, das ist doch so ein abgrundtiefer Mensch gewesen, 3 Jahre lang mit seinem Meister umherzuziehen und ihn am Ende zu verraten. Was muss das für ein Mensch sein? Und er hat nach einem Menschen gesucht, der auf der einen Seite irgendwie etwas Schönes verkörpert, weil sonst wäre er ja nicht Jesus gefolgt, aber auf der anderen Seite auch irgendwo diese Zwiespältigkeit, diese Zerrissenheit, diese innere Bosheit vielleicht auch irgendwie darstellt. Er hat lange gesucht. Und irgendwann, und da gibt es verschiedene Versionen der Legende, ist er unterwegs gewesen und ist auf einen Menschen gestoßen, der so heruntergekommen war, der so kaputt war, betrunken. Und Leonardo hat gesagt: Den will ich haben, den nehme ich mit. Und er hat ihn mitgenommen in sein Studio, oder besser gesagt in diese Kapelle, denn das Gemälde ist ja in Putz gemalt. Und dann hat er angefangen, ihn zu malen. Und irgendwann, so am Morgen, ist dieser Mann so aus seiner Trunkenheit erwacht und hat irgendwie verstanden, was da gerade läuft. Und irgendwann sagt er: Hör mal, ich war schon einmal hier. Und Leonardo sagt: Das kann nicht sein. Also, dich habe ich gestern aufgegabelt und so einen Menschen wie dich habe ich lange gesucht. Er hat da gesessen und je klarer ihr wurde, während Leonardo malte, umso fester behauptete er: Ich war schon einmal hier. Ich habe schon einmal hier gesessen. Du hast mich schon einmal gemalt. Leonardo sagt: Moment mal, wie meinst du das? Sagt er: Der Mann in der Mitte, für den saß ich schon einmal hier. Für die Jesusfigur. Das kann nicht sein. Ey, guck dich doch mal an. Wie siehst du aus? Du bist total heruntergekommen. Sagt: Ja. Aber seitdem du mich damals gemalt hast und heute ist so viel passiert. Ich habe so viel Schlimmes erlebt in meinem Leben. Ich bin so abgestürzt. Und so sehe ich heute aus. Diese Geschichte zeigt uns eins: Zum einen, jedem von uns könnte das passieren. Auf der einen Seite irgendwie voll im Leben zu stehen, in der Blüte des Lebens zu sein, Schönes darzustellen und irgendwann durch irgendwelche Schicksalsschläge, vielleicht durch falsche Entscheidungen, total abzustürzen und total runterzukommen. Aber die Bibel sagt, dass eigentlich es uns allen passiert ist, was diesem Mann passiert ist, dass der Mensch, der sehr gut geschaffen war, der als Abbild Gottes, als Ebenbild Gottes gemacht war, der diese seine Herrlichkeit verloren hat. Alle haben gesündigt, heißt es in Römer 3,23, und sie haben die Herrlichkeit verloren, die ihnen von Gott zugedacht war. Eigentlich geht es uns allen so, wie diesem Modell, der eigentlich nach dem Ebenbild Jesu dastand und diese Herrlichkeit verloren hat. Und wir alle sind von Natur aus jenseits von Eden, bildlich gesprochen, in der Gosse. Oder wie der Kölner sagen würde, ob de schell sick, auf der falschen Seite des Lebens. Und in Leonardo da Vincis Abendmahlsgemälde sitzt Jesus allein in der Mitte, im Licht, und die Jünger, sie schrecken so rechts und links von ihm weg. Und es scheint so der Moment zu sein, wo sie sich fragen: Bin ich es, der ihn verrät? Und als sie nach dem Abendmahl hinausgingen, dann liefen sie alle von ihm weg, sie duckten sich in die Schatten und sie haben Jesus allein gelassen. Der Bibeltext, über den ich heute mit euch nachdenken möchte, ein einzelner Vers, der einen Rahmen um meine Predigt bildet, steht in Epheser 5, Vers 8. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Finsternis ist nicht etwas an sich, sondern Finsternis ist nur die Abwesenheit von Licht. In der Natur ist Dunkelheit eigentlich nicht etwas Böses, sondern es ist nur die der Sonne abgewandte Seite der Erde. Gott hat die Nacht mit Lichtquellen ausgestattet und doch kann es in der Natur sehr dunkel werden, besonders in Gegenden, wo es weniger elektrisches Licht, die sogenannte Lichtverschmutzung gibt. Und deswegen, wenn es so dunkel ist, haben wir Menschen Angst. Wenn wir in einem völlig dunklen Raum sind, dann erscheint es uns, als sei außer uns nichts in diesem Raum. Und wenn man in der Finsternis ist, dann könnten manche glauben, sie wären allein auf der Welt. Und manche fühlen sich dann völlig verloren, völlig klein und einsam und am Ende vielleicht sogar unexistent. Wer bin ich schon? Weil wenn wir anfangen, uns in der Dunkelheit zu bewegen, dann stoßen wir an. Wir finden keinen Weg. Philipp hat uns gerade schon gesagt, vom Labyrinth. Viel schlimmer ist es ja noch in der Dunkelheit. Man tut sich weh. Und es gibt in der Finsternis keine Kontrolle. Jeder könnte nehmen, was er wollte. Jeder könnte den anderen bestehlen, ihn schlagen. Man könnte nicht sehen, wer es war. Und somit könnte keine Gerechtigkeit hergestellt werden. Jeder würde zum Feind des anderen. Und wenn wir diese Vorstellung von dieser Finsternis und von dieser Ungerechtigkeit weiterspinnen, dann landen wir in der Beschreibung einer völligen Horrorvision oder der Hölle. Und dann sagt dieser Bibelvers uns, dass wir früher Finsternis waren. Nicht, dass wir in der Finsternis waren, sondern wir waren Teil der Finsternis. Wir waren verloren im Dunkeln, in der Ratlosigkeit, in der Ausweglosigkeit, gefangen in unserem Egoismus und ausgeliefert an den Egoismus der anderen. Ihr wart vorher Finsternis. Und die Bibel greift dieses Bild der Finsternis an unterschiedlichen Stellen auf, also die Situation, in der wir Menschen waren. Zum Beispiel ganz prominent Psalm 23, Vers 4, und wenn ich wanderte im Tal der finsteren Todesschatten. Das kennen wir. Jeder kennt irgendwann diese Situation. Oder Jesaja 9, Vers 1, ein Volk, das im Dunkeln saß. Oder Titus 3, Vers 3, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Paulus beschreibt hier in Titus sehr gut diesen Zustand der Finsternis, dieser völligen Verlorenheit, der Ratlosigkeit und vor allem auch der Bosheit und dieses Gegeneinanders. Aber interessant ist, dass dieser Vers weitergeht. Vers 4, als aber erschien, und das Wort im Griechischen heißt Epiphanio, als aber er aufleuchtete, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, oder andere Übersetzungen sagen, rettete er uns. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und der Vers aus Jesaja 9, Vers 1 hat auch eine Fortsetzung. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und das Licht, das hier als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes beschrieben wird, ist im Prinzip Jesus selbst. Er sagt in Johannes 12, Vers 46 über sich, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und in 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wir haben gerade gesagt, Finsternis ist einfach nur die Abwesenheit von Licht. Und wir sehen in unserer Umgebung Lichtquellen, aber sie sind immer irgendwie gebunden. Aber Gott sagt von sich, ich bin das Licht. Das ist nochmal ganz anders als so ein Lichtspender, der irgendwie Energie umwandelt und für einen Bereich Licht gibt. Gott sagt von sich selbst, ich bin das Licht. Und in Gott ist keine Finsternis. Da, wo Gott ist, ist Licht. Und da, wo Gott es nicht ist, dort ist es dunkel. Und solange wir in der Abwesenheit, in der Ferne von Gott waren, waren wir wie die Gegenstände in einem dunklen Zimmer, alle gleich wenig sichtbar. So, als wären wir nicht da. Wenn man sich einen Raum ohne Licht vorstellt, dann nimmt man nicht wahr, dass da etwas ist. Und solange wir Finsternis waren oder wie in der Finsternis waren, waren wir als wär, wenn auch gar nicht da, weil es kein Licht gab, das uns überhaupt gezeigt hätte. Als aber das Licht der Liebe Gottes kam, wurden wir angeleuchtet und somit wurden wir sichtbar, somit wurden wir überhaupt relevant. Als Jesus gestorben war, war in ihm auch die Hoffnung der Jünger dahin. Aber als er wieder auferweckt wurde, kamen sie wieder zusammen und haben begonnen, ihre Erinnerungen, ihre Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht haben, miteinander zu teilen. Und obwohl er nicht leibhaftig in ihrer Mitte war, war ihre Hoffnung wieder voll erwacht. Wie die Phosphorschilder über dem Notausgang, ich sehe jetzt gerade keins, wenn die lange noch angeleuchtet werden, dann geben die das Licht ab. Auch wenn es dunkel wird, leuchten die noch eine ganze Weile weiter. Und so war das bei den Jüngern. Jesus erschien ihnen und sie haben dieses Licht aufgesogen, diese Hoffnung, die Freude, das Leben, das er wieder in ihre Mitte gebracht hat. Und sie haben es tagelang weitergegeben. Sie waren so erleuchtet, so erfüllt von dieser Herrlichkeit, dass alle Angst und alle Mutlosigkeit verflogen waren. Aber an Pfingsten hat Gott seine Jünger wie eine Kerze angezündet. Er hat sein Licht in ihre Herzen gegeben. Sie waren nicht nur angeleuchtet und haben diesen Schein ein Stück weit weitergegeben, sondern Gott ist mit seinem Geist in ihre Herzen gekommen und da hat er in ihnen das Licht entfacht. Und das ist nochmal ganz was anderes. In 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, und damit nimmt Paulus Bezug auf die Schöpfung, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er selbst ist das Licht in den Herzen seiner Gläubigen. Es ist nicht einfach nur das Licht, das auf uns fällt und dann ein Stück weit von uns reflektiert, sondern er selbst, er, der das Licht ist, hat in uns, sagt Paulus, das Licht der Erkenntnis angezündet. Und in Epheser 2, 4 bis 6 heißt es, Gott aber, der reicht es an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegengebrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und hat uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. Wir waren in der Finsternis, wir waren Finsternis, wir waren als wenn nicht da, bis die Liebe Gottes kam, bis sie uns erleuchtet hat, bis sie uns angeschienen hat. Und wenn wir ihn im Glauben angenommen haben, dann ist diese Liebe, das Licht Gottes, die Herrlichkeit Gottes in unsere Herzen gekommen und sie macht uns zum Licht. Wir waren Finsternis, nun aber sind wir Licht in dem Herrn. Ohne Licht bleibt es dunkel. Aber nun heißt es, dass wir Licht sind. Was ist das für eine Aufgabe? Stell dir einmal vor, mitten in der Finsternis, die uns umgibt, deren Teil wir waren, macht Gott uns zum Licht. Wenn wir nicht Licht wären, dann bliebe die Welt um uns herum dunkel. Wenn wir nicht Licht sind, herrscht weiter die Finsternis. Die Gottesferne, die Hoffnungslosigkeit, ja eigentlich die Hölle. Stell dir vor, du musst in den Keller. Du willst das Licht einschalten, du findest den Schalter, du betätigst ihn auch, es bleibt dunkel, weil irgendetwas nicht funktioniert zwischen Schalter und Glühbirne. Die Schrift sagt, ihr seid das Licht der Welt, wir sollen das Licht sein, wer sind wir schon? Die er aus seiner Gnade und Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Die seinem Wort geglaubt haben, die umgekehrt sind, die sich dem Licht zugewandt haben. Wir sollen Licht sein. Auch wenn das so klingt, als ob wir geglaubt hätten, als ob wir umgekehrt wären, ist es doch so, dass er uns wiedergeboren hat, dass er das Schöpfungswerk seiner Erneuerung in uns begonnen hat. Wir sind Licht, ja, aber nicht aus uns, sondern wir sind Licht durch ihn, wir sind Licht in ihm. Er selbst hat gesagt, dass er das Licht ist in uns. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, irgendwie Licht zu verbreiten, sondern es geht darum, dass wir für uns einfach mal begreifen, wir sind Licht, weil er das Licht in uns lebt. In Matthäus 5, Vers 14 sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Eine Stadt, die auf einem Berg ist, ist erstmal einfach nur eine Stadt auf dem Berg. Sie ist eine Stadt, um Stadt zu sein. Ein Leuchtturm stellt man ans Ufer, damit er ein Leuchtturm ist und leuchtet. Aber eine Stadt, die auf dem Berg ist, ist nicht gebaut, um zu leuchten, sondern eine Stadt auf dem Berg ist einfach mal eine Stadt. Dafür ist sie da. Sie bleibt aber nicht verborgen. Sie bleibt nicht verborgen, weil sie leuchtet, sondern sie leuchtet, weil in ihr Menschen leben. Und es wäre ein großer Aufwand, wenn man das Licht, das die Menschen zum Leben brauchen, irgendwie zudecken würde. Was Jesus mit diesem Gleichnis uns erstmal sagen will, ist, dass das Licht, das er in unseren Herzen entzündet hat, früher oder später von den Menschen um uns herum bemerkt wird, ohne dass wir irgendetwas Besonderes dafür tun müssen. Bevor wir als Christen etwas tun, liegt es in der Natur der Sache, dass wir schon leuchten, allein weil wir Christen sind. Was meine ich damit? Na, warum baut man eine Stadt auf dem Berg? Eine Stadt im Tal ist irgendwie logisch. Also an einem Fluss, da wo die Schiffe durchgehen, da wo du Sachen transportieren kannst, vielleicht an einer Furt, wo ein Weg über einen Fluss geht, Wipperfürth, Frankfurt und so weiter. Da sind Städte entstanden. Das ist irgendwie normal. Aber warum schleppt man Steine und Proviant auf einen Berg und baut dort eine Stadt? Wie irrsinnig ist das denn? Nun, auf einem Berg entstanden Festungen, von denen man aus ins Tal blicken konnte. Und von wo aus man einen Feind schon von Weitem sehen konnte. Auf einem Berg baute man Festungen, um nicht leicht angegriffen werden zu können. Das hat aber auch den Nachteil, dass man selbst von Weitem gesehen wurde, dass man sich nicht verstecken konnte und dass man im Notfall auch gar nicht mehr fliehen konnte. Wenn der Feind einmal kam und dich umzingelt hat, dann warst du auf deiner Bergspitze gefangen. Und wenn der Feind das geschickt genug angestellt hat, konnte der dich aushungern. Also eine Stadt auf dem Berg zu bauen, das braucht schon sehr viel Mut und es braucht Proviant. Jesus sagt also, dass wir als Christen uns nicht verstecken können, dass er uns herausgehoben hat, dass er uns auf eine erhabene Stellung, auf eine erhabene Position gesetzt hat, indem er uns unsere Sünde vergeben hat und uns zu Bürgern des Himmels gemacht hat. Wir sind Befreite mit Stadtrechten. Er gibt uns einen weiten Blick in die Zukunft. Er zeigt uns, wer unser Feind ist. Er ist der Wächter auf unserer Stadtmauer. Sein Geist ist es, der uns warnt, der uns ermahnt und der uns ermutigt. Und er ist der Burgherr, der uns versorgt, wenn der Feind uns bedrohen würde. Eine Stadt oder eine Burg, die auf dem Berg stand, die war nicht einfach nur alleine da, sondern sie hatte immer auch Menschen im Umland da. Und diese Menschen im Umland waren Leibeigene des Burgherrn. Sie hatten die Aufgabe, den Burgherrn mit Naturalien zu versorgen. Aber der Burgherr hatte im Gegenzug auch die Aufgabe, diese Menschen in Schutz zu nehmen, sollte ein Feind kommen. Das heißt, wenn Bedrohung da war, dann sind die Menschen aus dem Umland in die Burg, in die Stadt geflüchtet. Und dann hat man die Mauern hochgezogen und die Tore zugemacht. Und dann war der Burgherr und der Stadtherr verpflichtet, die Menschen zu beschützen. Und wenn Gott zu uns sagt, ihr seid eine Stadt auf dem Berg, dann wird er dafür sorgen, dass wir auf dieser prominenten Stelle da oben nicht verhungern. Er ist der Burgherr, er ist der Bergfried, zu dem wir fliehen können und wo wir sind. Und er sorgt dafür, dass wir dort, wo wir sind, sicher sind. Aber er sagt auch, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg, die kann man nicht verstecken. Und ihr leuchtet nicht, weil ihr leuchten sollt, sondern ihr leuchtet einfach nur, weil es in der Natur der Sache liegt, dass eine Stadt auf dem Berg leuchtet. Das ist einfach so. Aber dann sagt Jesus weiter, ihr seid in Vers 15, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern man stellt es auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auf der einen Seite gibt Jesus uns das Bild von der Stadt auf dem Berg. Wir leuchten, weil wir eine Stadt auf dem Berg sind, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen. Es liegt in der Natur der Sache, wenn du Christ bist, wird das Licht irgendwann aus dir herausleuchten. Aber das nächste Bild ist, ihr seid auch eine Lampe. Und er sagt, versteckt dieses Licht nicht, stellt es nicht unter einen Scheffel, stellt es nicht unter das Bett, sondern stellt es auf euren Leuchter und lasst euer Licht leuchten. Und hier geht es darum, was wir tun. Und ich habe einmal darüber nachgedacht, welche verschiedenen Lampen es gibt, und mir ist aufgefallen, dass es auch sehr unterschiedliche Christen gibt. Und wenn wir heute darüber nachdenken, dass jeder von uns nicht einfach nur ein Teil dieser Stadt auf dem Berg ist, sondern jeder von uns sollte sein Licht leuchten lassen, so möchte ich euch ein paar Bilder mitgeben, und vielleicht findest du dich selbst in einem dieser Bilder wieder. Manche von uns sind wie Festtagskerzen. Alles in ihrem Leben ist irgendwie besonders. Sie sind nicht gern allein, aber da, wo sie sind, da ist man auch gern. Sie verbreiten Licht, und wo sie hinkommen, verbreiten die eine schöne, eine liebevolle, eine festliche Atmosphäre. Festtagskerzen haben eine ganz besondere Aufgabe. Sie machen das Leben schön. Sie brauchen vielleicht manchmal auch einen gewissen schönen Ständer für ihr Leben. Sie müssen sich ein Stück weit darstellen. Aber das ist okay. Das gehört zu ihrem Job. Und die brauchst du. Wenn du es schön haben willst, brauchst du diese Menschen. Du brauchst Christen, die leuchten wie Festtagskerzen, die das Leben schön machen. Und dann gibt es Christen, die sind so Altarkerzen. Alles an ihnen ist irgendwie ehrwürdig. Und da, wo sie sind, da wird es still. Weil wenn man denen begegnet, die strahlen so eine sakrale, heilige Atmosphäre aus. Und wenn du bei denen bist, dann wirst du nicht still, weil du einfach merkst, was ich da rede, ist dummes Gequatsche, sondern du wirst auch still, weil sie dich ein Stück weit in die Gegenwart Gottes bringen. Weil sie dastehen, wo Gott ist. Und wenn du ihnen begegnest, dann erfährst du etwas von der Heiligkeit, von der Größe und von der Herrlichkeit Gottes. Und die kannst du nicht einfach irgendwo hinnehmen, diese Altarkerzen. Die brauchen ihren festen Platz ganz nah in der Nähe Gottes. Da musst du hingehen. Die kannst du nicht, ja, also wenn du die da wegschleppen würdest, da würden die sich sehr unwohl fühlen. Du würdest sie verletzen in ihrer Ehrfurcht vor Gott, wenn du die auf die Straße stellen würdest. Nein, die musst du da lassen, in der Nähe bei Gott, und da musst du hingehen. Und dann erfährst du etwas von ihrem Glanz. Aber wenn du das Licht Gottes auf die Straße bringen willst, brauchst du solche Leuchter. Das sind so Stalllaternen. Die kannst du egal wohin mitnehmen. Die kannst du auf die Straße mitnehmen, die kannst du in den Stall mitnehmen, die kannst du ins letzte Loch mitnehmen, da bringen die Licht hin. Na, die leuchten vielleicht nicht so hell, aber die werden auch nicht so leicht ausgepustet. Also das Licht in ihrem Herzen, das ist so fest, das kannst du nicht so leicht die kannst du nicht so leicht verunsichern. Die kannst du herumstoßen und der Wind wird sie nicht so leicht auspusten. Aber manchmal brauchen die so ein bisschen Schutz für sich. Ja, also die sind ein bisschen unnahbar. Manchmal sind die auch schmuddelig und irgendwie komisch. Also die glänzen nicht so. Ja, mit denen kannst du nicht prahlen. Aber die kannst du egal wohin mitnehmen. Und da machen die Licht. dann gibt es welche, das sind so Strahler. Ja? Also wenn du etwas Bestimmtes suchst, wenn du eine Antwort in der Finsternis suchst, wenn du einen Weg suchst, da wo irgendwie alles total ausweglos ist, wenn alle um dich herum überhaupt nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dann brauchst du die. Das sind so Propheten, die sagen, wo es lang geht. Ja? Oder die sagen, pass auf, das da ist nicht in Ordnung. Ja? Und das ist total unbequem, wenn du so in der Finsternis und dann leuchtet der dich an und sagt, ich sehe da was, das ist nicht korrekt, das muss anders werden. Oder du sagst, da habe ich was gefunden. Also das sind so Leute, die sind ziemlich einsam, weil um die herum ist ziemlich dunkel. Und die sind manchmal auch, die haben auch manchmal so einen, ne, die haben dann so einen Tunnelblick, weil die sehen dann eine Sache und für die kämpfen die total. Und dafür stehen die ein. Und also die haben nicht viele Freunde. Aber wenn es dunkel ist, dann brauchst du die. Also ne, da musst du die suchen. Und dann ist das total wichtig, dass wenn du die anknipst, dass die Batterie voll ist. Und dass die dann auch leuchten. Also auch die braucht man. Es gibt aber auch die ganz normalen stillen Kerzen. Das sind die, die so zu Hause stehen. Also, ne, die haben so eine gewisse, die haben so einen Standpunkt und die kannst du jeden Tag anzünden und die verbreiten Liebe und Atmosphäre da, wo sie stehen. Also, die sind nicht so wie eine Altarkerze, nicht so ehrwürdig und die kannst du auch leichter verunsichern als so eine Stalllaterne und die machen auch nicht so einen Spot wie so ein Prophet. Aber das sind so die Mütter zu Hause und die stillen Arbeitskollegen auf der Arbeit. Die leuchten, da kannst du dich drauf verlassen. Ne? Da gehst du, und die machen eine angenehme, wohnliche Atmosphäre. Bei denen bist du irgendwie zu Hause. Und dann gibt es die ganz großen Granaten. Also das sind die. Also wenn du zu denen fährst du zum Vortrag, also da fahren dann ganz viele hin, weil da wo die sind, da sind ganz viele Menschen und die haben eine dicke Birne und einen ganz dünn gewickelten Glühdraht und wenn du die anknipst, dann machen die so ein Licht, dass ganz viele Leute davon motiviert sind und die fahren dann nach Hause, die sind total geflasht, die sind so wie so ein Phosphorschild, sind die aufgeladen von so einem Auftrag. Das reicht für Wochen. Und die haben einen ganz festen Standpunkt, den müssen die aber auch haben. Das Problem ist, das wirkt dann manchmal ein bisschen starrsinnig. Und die haben halt auch das Problem, dass da, wo die leuchten, da sind auch ganz viele Mücken. Also die haben auch ganz viele Anfechtungen. Aber die brauchst du auch. Und ein weiteres Problem ist, dass wenn die leuchten, dann fühlen die ganzen anderen Kerzen, die fühlen sich dann so klein, die gucken sich dann um und sagen, ich mache eigentlich mehr Schatten als Licht. Ne, also das ist auch das Problem, da darfst du nicht jeden Sonntag hinfahren, sonst machst du Montag dein Licht aus, das ist gefährlich. Aber manchmal musst du das machen, da musst du da zu denen hin und dann dich mal so wirklich aufladen. Und die braucht man auch, weil die schreiben Bücher, die erreichen ganz viele Leute. Genau, also die brauchst du auch. Vielleicht hast du jetzt da gesessen und gesagt, ich bin irgendwie noch gar nicht vorgekommen, weil irgendwie so mit Glaube und ich habe das mal gehört, aber mir geht es gerade irgendwie nicht so gut und irgendwie ist mein Licht, glaube ich, aus und ich weiß auch gar nicht so recht, wo mein Platz ist und ich fühle mich irgendwie lost, so verloren und kann sein. Aber weißt du, manchmal ist das so, wenn du irgendwo in der Wildnis bist, und du brauchst mal ein Licht und dann findest du so einen Kerzenstummel irgendwo so in der letzten Ecke deiner Tasche. Und wenn du den anzündest, dann ist der Gold wert. Dann kann der Leben retten. Und vielleicht fühlst du dich manchmal als Christ total lost, total verloren, wie so ein abgebrannter, verlorener, verkümmerter Kerzenstummel. Ist nicht schlimm. Wenn der Heilige Geist dich entzündet, da wo du bist, in der letzten Wildnis, da bist du mehr wert als so eine Granate. Und manchmal ist das so, dass du auf dem Arbeitsplatz oder wo auch immer deinen Kerzenstummel rausholen musst und sagen, ich habe da mal in meiner Kindheit irgendwas gehört über Gott und so. Das habe ich schon lange vergessen. Aber da ist noch was übrig geblieben. Und dann holst du den Kerzenstummel raus und sagst, Gott, ich weiß, ich kann den jetzt gar nicht entzünden. Ich hab kein Feuerzeug. Mach mal an. Und wenn Gott dich dann entzündet, dann leuchtest du. Und dann gibst du Licht. Ich möchte uns diese Botschaft mitgeben, ihr wart Finsternis, jeder von uns. Eigentlich waren wir verloren. Ohne Gott in der Welt, ohne Wert, ohne Bedeutung. Aber ihr seid Licht, jeder auf seine Weise, jeder mit dem, was Gott ihm gibt, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Umfeld. Und Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr steht wie eine Stadt auf dem Berg, aber lasst euer Licht auch da leuchten, wo ihr jeden Tag hinkommt.